Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch, am Mikrofon Erik Fackung. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um einen Ort, den man immer wieder besucht, besser gesagt eigentlich eher im Plural, um Orte geht es, nämlich um den Bahnhof, die Bahnhöfe. Mein Eindruck, je häufiger man Bahnhöfe besucht, desto weniger genau schaut man hin auf diese Orte, die man so häufig besucht. Genau hingeschaut wird jetzt aber im Dokumentarfilm Mahatta, Side Stories from Main Station von den Regisseuren Sandra Gysi, sie ist Schweizerin, und Ahmed Abdel Mohsen, er ist Ägypter. Seitengeschichten vom Bahnhof also, und konkret sind das die Bahnhöfe von Kairo und von Zürich. In ihrem Dokumentarfilm zeigen die beiden genau das, nämlich das Leben im Organismus Bahnhof hinter und neben den ankommenden und abfahrenden Zügen. Und natürlich gibt es dabei auch noch einen Vergleich zwischen den beiden Lebenswelten. Meine Gäste, Balz Nil, Musiker und Autor, und Raphael Urwalder, Lyriker und Theaterautor. Die Faszination für den Bahnhof. Kennt ihr diese Faszination, Balz?
Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, wo es keinen Bahnhof gab. Da gab es nur das Postauto, das kam und das hielt vor der Käserei. Und die Bahnhöfe habe ich eigentlich erst später entdeckt. Als wir dann nach Könitz zogen, da musste ich mal einen Aufsatz schreiben über den Bahnhof. In Könitz habe ich mich 2 Stunden in den Wartsaal gesetzt und diesen Duft eingeatmet vom gebohnerten Boden. Es hatte dort sogar noch einen Holzofen oder Ölofen drin. Das war so meine erste intensive Erfahrung mit einem Bahnhof.
Die Topfpflanze, die könnte ich mir auch noch vorstellen. Wie ist es bei dir, Raphael?
Die ersten paar Jahre bin ich auch in einem Dorf aufgewachsen, ohne Bahnhof, und habe eigentlich dann nur diesen Kopfbahnhof in Meiringen sehr gut kennengelernt, weil meine Großeltern gleich daneben gewohnt haben. Also die hatten das Haus gegenüber vom Bahnhof, auf der anderen Seite all dieser Gleise. Und später in Biel habe ich dann eigentlich so den ersten richtigen, auch so ein bisschen klassizistischen Bahnhof kennengelernt. Das ist ja auch interessant, wie diese alten Bahnhöfe früher so an Kathedralen erinnert haben, oder an, es waren ja Prunkstücke eigentlich der Industrialisierung. Und ich habe eine, ja, also die Frage war ja, ob ich diese Faszination kenne, und unbedingt. Also ich besuche wirklich Bahnhöfe wie Kathedralen eigentlich. Ich suche fast in jeder Stadt irgendeinmal einen Bahnhof auf.
Mhm. Balz, wie ist das bei dir? Also du hast, früh gab es keinen, dann kam einer dazu.
Ja, ich liebe Bahnhöfe. Ich habe einfach gern Provinzbahnhöfe. In Italien liebe ich diese Bahnhöfe, diese einheitliche Architektur der Bahnhöfe, aber das ändert sich, glaube ich, jetzt langsam. Wo du an einem Bahnhof stehst und eigentlich hast du keine Ahnung, wo du bist, weil du könntest überall sein.
Mhm. Und die immer in diesem gleichen Ocker sind die italienischen Bahnhöfe.
Und die Töne sind halt unglaublich schön, also die Ansagen auf den italienischen Bahnhöfen.
Ich bin jetzt gerade mit dem Zug zurückgekommen aus Amsterdam, und was mich immer fasziniert hat, sind diese gigantischen Gebäude, also Kathedralen hast du gesagt, das ist einfach schon die Dimension. Sobald der Bahnhof ein bisschen größer wird, ja, dann ist die Dimension schon wahnsinnig. Es sind im Prinzip leere Orte, wo Züge ein- und abfahren.
Ja, und früher hat man die ja so hoch gebaut wegen den Dampflokomotiven, also damit die Leute nicht erstickt sind. Deshalb wurden diese Kuppeln so hoch gebaut, und heutzutage denkt man, das sei einfach so ein Prunkwerk, nicht? Also eigentlich eine sinnlose Überhöhung sozusagen.
Mhm. Ja, aber die Kathedrale der Industrialisierung ist schon ein gutes Stichwort, und ich glaube, das trifft ja auch zu für die Bahnhöfe.
Ja, da wurde ja auch Geografie, also Weltpolitik betrieben, wo das eine Zuglinie durchgeht, hat ja Städte erhoben und andere vernichtet, je nachdem, also wo vom Schiff auf den Zug umgestiegen wurde oder so. Das gab ja dann ganz neue eben Machtverhältnisse in Ländern.
Ja, und mit dem Bahnhof kannst du natürlich Macht demonstrieren, sieht man in Taiwan. In Taipei, der Bahnhof, der ist viel zu groß. Der wurde unter Chiang Kai-shek noch gebaut. Also natürlich der Anspruch war, wir sind das richtige China. Und dann ist, hast du dort einen riesen Bahnhof für dieses kleine Land. Total überdimensioniert.
Was mir auch noch einfällt zum Stichwort Bahnhof, ist schlicht und einfach Romantik. Also dort wird auch gereist, dort wird abgereist. Natürlich im Alltag sind die Leute am Pendeln, vielleicht sie fahren irgendwo hin, wo sie arbeiten, oder sie kehren am Abend wieder zurück von dort, wo sie arbeiten. Aber trotzdem, dass diese Romantik des Fernwehs, wenn man so will.
Ja, das sage ich einfach nicht so gern, weil es einfach so wahnsinnig auf der Hand liegt. Ja. Aber ich muss bis Domodossola muss ich fahren, damit ich von dem ein bisschen was bekomme. Also in Bern habe ich das definitiv nicht.
Weil zu oft dort gewesen, oder?
Ja, ich gehe jeden Tag durch diesen Bahnhof. Und unten, also wo es so niedrig ist, also dort Romantik zu empfinden, das braucht schon ziemlich viel.
Genau, das ist dann die Unterwelt, die in diesem Dokumentarfilm auch gezeigt wird. Das ist dann eine ganz andere Welt, wo man nicht ans Fernweh denkt. Da möchte ich gleich darauf zu sprechen kommen. Aber eben die Romantik, dieses Reisen, ich weiß, es gibt Postertapeten mit Sonnenuntergang über Gleisen, die sich irgendwie so strecken und so. Es ist offensichtlich, aber man kann das ja trotzdem verspüren.
Ja, ich denke schon, aber eben eher im Ausland als in der Schweiz, weil in der Schweiz ist es für mich wirklich so wie das Hauptverkehrsmittel, der Zug, und von dem her kriege ich jetzt nicht ein leichtes Herz, wenn ich irgendwie auf den Zug renne in Bern. Aber ja, wenn ich, also sagen wir mal eben so diese Großbahnhöfe, wenn man aus der Schweiz nach Mailand fährt und dort ankommt oder Paris oder so, da habe ich schon ein Gefühl, es hat auch was Zeitloses, nicht? Also weil eben diese Bauten ja die im besten Fall das Kernstück des Gebäudes ist immer noch so alt, wie als es erbaut wurde, oder eben die Hallen, wo man einfährt sozusagen. Mhm. Und das hat schon was, finde ich, schon was auch eben so Industrieromantisches. Ja.
Aber trotzdem, irgendwie, ich glaube es euch nicht ganz. Also in dem Moment, Balz, du hast das erwähnt, von wegen der Lautsprecheranlage, und dann hört man irgendwie der Fernzug Innsbruck und dann Wien. Mhm.
Ja, klar. Ich meine, und als die Züge ja noch diese Plaketten trugen, wo die Zielorte angeschrieben waren, das hat mich jedes Mal ergriffen. Also der TGV in Bern oder wenn Berlin angeschrieben war. Und diese Plaketten, die gibt es leider nicht mehr. Und ich habe das noch gesehen, als Amerikaner von diesen Plaketten klauten. Ja. Die haben Interlaken, haben sie geklaut.
Ja, einmal war die Anzeige defekt, der Zug von Bern nach Biel, und dann hieß es Bern ließ Berlin. Und dann da fand ich auch eben, ja, genau, eben so diese Erweiterung der Welt, nicht? Mhm. Und das ist ja das Interessante, dass ja Bahnhöfe sich auch, die sind ja näher zusammen, optisch und vielleicht auch von der Mentalität her als andere Orte in der Stadt. Also wenn man an einem Bahnhof ankommt, ist man immer noch ein bisschen an einem ähnlichen Ort, wie wo man eingestiegen ist. Und wenn man rausgeht, verändert sich die Welt dann. Nicht? Das ist ja bei Flughäfen noch extremer oder so. Das ist eben auch ein sind Orte, die näher beisammen sind als die wirklichen Städte, wo sie drin liegen. Ja.
Vorhin hat Balz das erwähnt gehabt, mit diesen unromantischen Orten, dass quasi das, was alles einen Bahnhof heutzutage mit Leben erfüllt. In diesem Beispiel sind wir in Zürich und in Kairo in diesem Film Mahatta. Ja, wie viel von der Faszination, die man empfinden kann vom Bahnhof, habt ihr jetzt dort abgebildet gefunden?
Es geht um das. Es setzt ganz auf das, dieser Film natürlich. Und bringt das auch weitgehend sehr schön rüber. Also für mich ist es, es heißt ja, es ist ein Dokumentarfilm, ist es nicht von mir aus gesehen. Ich finde, man sollte von Filmessay sprechen, weil du merkst, der Film, das ist ein Stimmungsfilm, auch von der Tonspur und allem her.
Ja, unbedingt, weil also ich meine, die Geräuschwelt des Bahnhofs wird ja auch musikalisch dann immer wieder aufgenommen und die Figuren sind so ausgewählt, dass sie eben ja, dass sie eigentlich persönliche Geschichten auch erzählen und auch ein bisschen überhöhen. Sie sagen irgendwie, ja, der Bahnhof ist die ganze Welt und ich will eigentlich, viele von denen wollen eigentlich die Welt verbessern und nicht einfach ihren Beruf machen. Und ich finde es ein wohliger Film. Also ich habe ihn sehr gerne geschaut, ja. Weil er auch ein bisschen schon so hinter die Kulissen guckt, eben von dieser Maschine Bahnhof. Also der Bahnhof ist ja ein unglaubliches Räderwerk, nicht?
Und zwar ist das Gleiche, ob man jetzt in Kairo auf den Bahnhof geht und in Zürich.
Ja, ich denke schon, ja. Und es hat zum Teil ein bisschen so auch diesen westlichen Blick dann auf Kairo, hatte ich das Gefühl, also dass man so ein bisschen eben zeigen will, wie viel chaotischer das ist und ich bin mir nicht sicher, ich fand es schon schön, diese Überblendung.
Ja. Ja, es wird ja auch ausgeglichen dadurch, dass im Schweiz, im Zürcher Bahnhof auch Dinge kaputt sind. Das ist ja eine der frühen Einstellungen, wo da diese, ich weiß nicht mehr, was es für ein Apparat ist. Der ist tot, sagt sie, glaube ich, oder sowas.
Ja, die Frau vom Sicherheitsdienst sagt dann, ja.
Aha, die Rolltreppe oder so ist oder auch kaputt.
Der Lokomotivführer, der von der kaputten Klimaanlage spricht und so.
Aber es werden Geschichten erzählt, es werden Schauplätze gezeigt, es werden Berufe gezeigt. Es ist recht vielfältig. Es ist wie tatsächlich, also du hast vorhin davon gesprochen, es ist ein bisschen überhöht, aber trotzdem wie die ganze Welt abgebildet an einem einzigen Ort, oder?
Ja, und ich fand es interessant, dass man eigentlich von Kairo und von Zürich überhaupt nichts mitbekommt. So. Also es ist nicht. Ich war an diesem Bahnhof in Kairo und deshalb habe ich auch irgendwie das Gefühl wieder erlebt, so ein bisschen von der Stadt. Aber sonst ist man wirklich nur in diesem Kosmos-Bahnhof, ja.
Was hat denn besonders gefallen? Also ich habe es gesagt, es werden verschiedene Berufe, es wird dieses ganze Netzwerk wird aufgezeigt, es gibt Figuren, die diese Berufe füllen. Was ist euch besonders aufgefallen?
Also ich habe den Film vor allem gehört. Die Tonspur finde ich wirklich großartig. Diese Übergänge von Geräuschen in die Musik, das ist wirklich, ja. Ich könnte den Film jetzt auch mit geschlossenen Augen noch hören.
Ja, mir gefiel eigentlich, dass nichts hektisch rüberkam. Es hat wirklich so alles gewirkt, als wäre es eben gelenkt und als würde alles irgendwie doch funktionieren. Es gab nie eine größere Aufregung und ich erlebe Bahnhöfe häufig als extrem hektisch und sie überfordern mich auch. Man sieht viel zu viele Menschen, die irgendwo hinhasten. Ich will noch was kaufen, aber habe keine Zeit mehr. Oder ich suche den Speisewagen und finde ihn dann, aber steige dafür in den falschen Zug ein. Mir auch schon passiert, weil ich...
Oder in den falschen Bus.
Oder in den falschen Bus, wie heute, genau. Und ich fand es eigentlich, es hatte so etwas Geruhsames, das mir gut gefallen hat. Dadurch auch etwas Poetisches eigentlich. Ja.
Und Leute, die stolz sind auf ihren Beruf. Es wird aber auch gezeigt, dass das anstrengend ist. Die Frau, die da die Putzequipe leitet in Kairo. Wahnsinn. Und wenn sie dann, das ist verrückt, die Arbeit, die dort leistet. Und wie sie dann auch sagt, wenn ich da hierher komme, dann lasse ich alles zurück. Die Sorgen mit der Familie und allem, da kannst du, hast du eine Ahnung, da ist wahrscheinlich noch irgendwie viel dahinter. Aber wenn sie dort ist, macht sie diesen Job einfach wirklich mit totaler Konzentration und Überzeugung.
Und Autorität auch, nicht? Ja. Also sie sagt so schön, ich verlasse das Haus als Mutter und werde dann zum Mann, klebe mir einen Schnurrbart an, kneife die Augenbrauen zusammen und dann bin ich ein Mann den ganzen Tag. Ja. Und das finde ich, das habe ich sehr schön gefunden.
Ja, das finde ich auch sehr schön.
Und eine andere sehr rührende Szene fand ich auch, also irgendwie hat mich das so berührt, dass die Zürcher...
Die Securitas-Frau.
Dass die dann zu dem Kebab-Verkäufer gehen und sagen, kannst du Arabisch? Und dann nehmen sie ihn mit, um mit einem syrischen Flüchtling zu reden. Irgendwie fand ich das, ich weiß nicht, warum ich das so rührend fand, aber dass sie einfach auch zugeben, ja, wir brauchen jetzt Übersetzung. Ah, der Kebab-Mensch spricht doch auch Arabisch. Und dann, ja, wie man sich da so gegenseitig auch kennt, nicht? Also in den verschiedenen Berufen. Mhm. Also die Leute sind sich wahrscheinlich näher als sonst so im Alltag oder als man das vermuten würde, nicht? Weil die sehen sich eben auch um 4 Uhr früh und um morgens um 2 und so. Also.
Ja, und der Kebab-Verkäufer, dann hörst du seine Geschichte, dass er seinen Asylantrag neu stellen muss und wahrscheinlich keine Chance hat. Er war mal verheiratet in der Schweiz und dann gilt die ganze Begründung nicht mehr. Ja. Das kommt auch noch so en passant. Durch, ja.
Ja, es ist reichhaltig von dem her, weil man ganz viele Geschichten mitkriegt. Was mir besonders gefallen hat, Stichwort diese Grusamkeit. In Zürich kommt ein Tibeter an redet dann über diesen Ort, der an und für sich immer Schnelligkeit eigentlich bedeutet und sagt, die Leute sind doch viel zu gestresst.
Ja, und das fand ich die schlechteste Szene, weil ich fand sie aufgesetzt und inszeniert. Da muss natürlich ein buddhistischer Mönch her, um über den Stress zu reden, das fand ich schlicht einfach
zu viel. Zu dick. Ja. Und dann kommt noch die Bahnhofpfarrerin und die das Vaterunser aufsagt,
weil und er hört mit ihm zu als ja, genau,
so gegengeschnitten zu ihm. Ja,
ja, das war ein bisschen, fand ich aufgesetzt. Ja.
Ja, da fand ich eigentlich so die religiösen Aussagen der Ägypter viel ehrlicher, als sie so sagen, ja, wir machen, was wir können, aber eigentlich hat Gott es in der Hand, damit das genau. Alles funktioniert hier.
Die ganze Sicherheit.
Ja, genau. Und dann fährt so, genau, das ist auch noch schön, wo dann so der Sicherheitsbeamte so wichtig die Leute irgendwie davor bewahrt, einen Unfall zu haben beim Einsteigen, und dann fährt der Zug ab und hinten hängen noch 4 Leute am Zug.
Und er dreht sich nicht
Nein,
um.
Nein, er sieht das nicht.
Es gibt eine Szene, die mich recht verblüfft hat. Und ich weiß nicht, es geht um einen Zug, der abfährt, und man sieht einen Sicherheitsbeamten einen Mann rausziehen aus dem Zug, der total überfüllt ist. Und dann hat er ihn draußen. Und da geht der Mann seines Weges und der Sicherheitsbeamte auch. Das ist wie eine Geschichte,
ganz die anfängt. Ganz komisch.
Ah, ja, genau.
Der entfernt sich dann einfach auf den Perron und der Sicherheitsbeamte steht da und guckt einen Zug zu, der abfährt.
Niemand regt sich auf oder so, ja,
genau. Es ist einfach eine Geschichte, die ihm nichts endet. Jetzt etwas anderes, Bahnhöfe sind ja auch Begegnungsorte. Also in meiner Kindheit war das so, dass sich zum Beispiel die ganzen italienischen Immigranten in Zürich immer getroffen haben am Hauptbahnhof, und dort war die große Verabredungsstelle. Und wo sich viele Menschen begegnen, da gibt es auch Probleme. Und ich habe noch gestaunt, dass die mehr so am Rande so aufgetaucht sind, dass es nicht mehr von denen gab.
Ja, also ich meine, in Kairo ist natürlich ein riesiges Sicherheitsdispositiv seit diesen Anschlägen auch, die es gegeben hat. Und da wird wirklich jeder Koffer, jeder Mensch, der rumsteht, wird gefragt, warum stehst du hier rum und so. Also das darf man nicht, ich glaube, unterschätzen. Das hat sich auch verändert. Also diese unschuldige Ansammlung von Menschenmassen, das ist in der Schweiz noch eher möglich als in Ägypten, würde ich mal sagen.
Gut, aber eben das auch kommt auch rüber im Film.
Ja, ja.
Also der Sicherheitschef, das ist ein Militär, der war
Geheimdienst,
oder Militär. Im Geheimdienst wahrscheinlich und war in der Bewachung des Präsidenten irgendwie in diesem Team, und der hat auch dieses Auftreten. Und du siehst, wenn der durch den Bahnhof geht, dann sieht er überall, wo er seine Leute hat, seine verdeckten Ermittler. Also das kriegt man schon mit. Ja,
aber das hat mich eigentlich auch erstaunt. Also das so auch, sagen wir mal, diese sogenannten Randständigen werden eigentlich wenig gezeigt. Also in Bern ist das ja eine tägliche Menschenmasse eigentlich, die da vor dem Bahnhof rumsteht, nicht? Und die eigentlich auch mehr oder weniger in Ruhe gelassen wird. Also
um die Aschenbecher rumsteht.
Ja, genau, die Raucher. Ja.
Jetzt ist ja der Film aufgebaut quasi wie ein Tag im Leben des Bahnhofs, wenn man so will. Man fängt früh morgens an bis spät nachts und du hast vorhin das Stichwort inszeniert gebraucht. Mhm. Hattet ihr immer das Gefühl, das ist tatsächlich an einem Tag passiert? Oder wurden ein paar Szenen auch gestellt? Oder wie habt ihr das erlebt?
Eben, darum sage ich, es ist ein Film-Essay. Das ist ein Konstrukt, dieser Tag. Und den Anspruch habe ich nicht, dass das eins zu eins die Realität abbildet, wenn ich es nicht als reinen Dokumentarfilm schaue, sondern als Essay. Dann sehe ich, das ist eine Dramaturgie, die man wählen kann.
Ja, ich denke auch, weil fast jede Szene hat irgendein Highlight oder irgendetwas Spannendes passiert oder etwas Außergewöhnliches in dem Sinn und oder das Licht ist gerade wunderschön oder so. Also das ist schon sehr inszeniert, aber finde ich absolut legitim. Ich glaube, ein ganz normaler Tag an einem Bahnhof wäre wahrscheinlich relativ langweilig als Dokumentarfilm.
Ja, das könnte es natürlich schon sein, oder? Mhm. Oder man kommt am falschen Tag.
Ja, genau. Oder eben dann so, es war ja zufälligerweise noch, die ganzen Schweizer Fans waren da im Bahnhof und dann wurde noch getanzt und dann ist also
ja, der Tanz, im Bahnhof Zürich Tango ist und Volkstanz.
Ich glaube, das ist nicht so viel los, ist selten an einem Tag in Zürich.
Aber die Szene ist natürlich sehr schön von diesem Paar, die polnische Frau, die einen italienischen Mann hat und wie die zusammen tanzen, das ist Wahnsinn, wunderschön. Ne? Und das muss man natürlich, wenn man einen solchen Film macht, das siehst du und dann inszenierst du das. Mhm. Und das finde ich eben legitim. Das kann man schon machen.
Mhm. Aber ich glaube auch, dass einiges zwei-, dreimal gedreht wurde. Also nicht eins zu eins. Ja. Weil die Leute müssten ja auch alle, das habe ich mir auch noch überlegt, die müssten ja auch alle gefragt werden, ob sie abgebildet werden wollen in dem Film und so. Also das ist ja... Ist ja nicht ganz ohne, nicht? Also.
Ja, und ein paar Stimmen kommen auch aus dem Off von Ihnen selbst, das muss man natürlich auch sagen, sind natürlich nicht im Bild, wenn sie dann gerade drüber reden. Und manchmal hatte ich auch ein bisschen den Eindruck, die Leute haben sich schon was zurechtgelegt, was sie da sagen.
Unbedingt, ja. Und dann singt doch einer noch so schön das Lied, also ein Lied über die Eisenbahnen auf Arabisch.
Genau.
Der sitzt dann so selber im Zug und fährt irgendwo hin. Also, genau. Aber die Kamera war schon sehr versteckt, nicht? Also oft. Man hatte nie das Gefühl, also nur selten hat man das Gefühl, wie haben die das gefilmt oder so. Es ist schon sehr nahe am Alltag dieser Menschen dran, ohne zu stören, so fand ich. Aber eben auch ein bisschen schön, so, ne, wie nett dann diese Kuritrans sind. Da habe ich schon gedacht, ja, die werden gefilmt, die wissen es.
Ja.
Die sind nicht immer so freundlich. Ne?
Und was macht ihr mit dem Kontrast? Also aus irgendeinem Grund gibt es jetzt gerade diese beiden Bahnhöfe. Bahnhöfe gibt es ja, wie gesagt, ziemlich überall auf der Welt. Der Kontrast zwischen Kairo und Zürich?
Ja, der verkleinert sich ja im Lauf des Films. Vor allem, wenn der Schnitt schneller wird. Und das Gemeinsame habe ich dann immer stärker gesehen, vor allem natürlich die Bahnhofhallen. Also die Kairoer Bahnhofhalle ist ja auch eine Wahnsinnskathedrale. Es ist unglaublich.
Es hat mich mehr an Grand Central Station erinnert, also auch von der Farbe her und so. Also ist eher so
dieses diffuse goldene Licht.
Ja, das goldene Licht, genau.
Ja, du warst dort. Also
ich war mal dort. Ja. Eben, also ich habe auch den Zug genommen nach Alexandria. Ja.
Und der Eindruck ist ja tatsächlich so, also ich war jetzt zu 100% immer mal wieder in Zürich, aber noch nie in Kairo. Bestätigt sich das durch die Bilder? Also mir schien jetzt einfach die Kairoer Bahnhofshalle viel attraktiver, viel schöner, viel romantischer, um dieses Wort nochmal zu nehmen.
Als ich da war, war es nicht so sauber, aber das ist auch schon 20 Jahre her. Also mir ist das viel grauer, alles viel grauer in Erinnerung. Aber vielleicht haben sie es aufgemotzt.
Ja. Die Zürcher Bahnhofhalle wird natürlich wahnsinnig kommerziell genutzt. Die ist ja praktisch nie leer. Mhm. Und dass man den Engel an die rechte Seite rücken musste, der einfach in die Mitte gehört, das ist so kennzeichnend, finde ich, der Engel muss
für Zürich,
weg.
ja, das ist typisch Zürich. Ja.
Ich weiß nicht, ob es typisch Zürich ist, aber es ist, ja.
Aber ich fand es die Auswahl dieser zwei Bahnhöfe nicht zwingend. Also,
Nein, das ist nicht unbedingt zwingend, aber ich glaube, es hat sich ergeben und man kann, es funktioniert. Ja. Wenn du natürlich etwas Bestimmtes zeigen möchtest, dann, und das will er eigentlich nicht, das ist ein Stimmungsfilm, finde ich, der aber en passant dann doch sehr viel noch mitnimmt, was man nicht unbedingt so erwarten würde.
Aber eben, es könnte auch Basel und Warschau sein oder so. Also es ginge wahrscheinlich auch, den gleichen Film zu machen.
Also es ist jetzt eine biografische Notiz. Also sie kommt aus Zürich, lebt aber in Ägypten und ihr Mann, der Co-Regisseur, ist Ägypter.
Und lebt dann in Zürich und dann, in Ägypten. Ja.
Genau, und dann lag es eigentlich nahe, diese beiden zu nehmen, aber trotzdem den Kontrast zwischen beiden. Ich habe drum eben angesprochen, weil an einem bestimmten Moment im Film, da guckt man in eine Waschmaschine und man weiß nicht mehr, in welchem Bahnhof ist man jetzt genau. Mhm. Und es stellt sich dann heraus, ich habe dann gedacht, das ist wahrscheinlich so platziert, damit man denkt, man ist jetzt in Zürich, wo immer alles sauber ist. Und zwar dann prompt natürlich in Kairo.
Ja, und das ist ja eben auch, also ich, dort finde ich auch, es wird was Schönes gezeigt, weil eigentlich sind ja, sagen wir mal, würde ich jetzt mal behaupten, ist Kairo wahrscheinlich sauberer als Zürich, eigentlich auch als absolute Überlebensmaßnahme, weil wenn du in solchen Millionenstädten nicht absolut sauber bist jeden Tag und auf die Hygiene achtest, dann wirst du krank. Und das, also wir können es uns eher leisten, 3 Tage lang die gleichen Kleider anzuhaben, aber in Kairo musst du jeden Tag alles auswechseln und frisch und sauber sein. Nicht?
Mhm. Also wegen Umweltverschmutzung, Verkehr?
Staub, Dreck, Krankheiten. Also ich glaube, die Hygiene ist eigentlich in Drittweltländern größer als bei uns. Nicht?
Das hat individuell,
man Da hat man auch bei der Pandemie jetzt gemerkt. Ja. Also, dass wir uns ja nicht so scheren darum.
Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass ein paar Erwartungen natürlich auch unterlaufen werden, was jetzt zum Beispiel, also Bahnhöfe sind auch Orte des Fastfoods, gibt es in Kairo auch, mit Pizza und dann gibt es in Zürich die Variante Kebab. Die haben wir ja schon erwähnt. Aber was jetzt in Kairo völlig wegfällt, ist dieser relativ anonyme Shopping-Unterbau des Bahnhofs in Zürich. Das fällt einfach wie weg.
Er wird ja auch in diesem Film nicht thematisiert. Der Shopping-Unterbau, da kommt es vor. Ich weiß
Weil die Security-Trans ab und zu mal dort unten durchspaziert und von einem Schauplatz zum anderen rennt, dann sieht man plötzlich diese glitzernde Welt.
Aber eben, das wäre ein Thema für einen Dokumentarfilm. Wie verträgt sich das öffentlicher Raum, privatisierter Raum? Und dann hast du dieses Thema und dann vergleichst du das in Städten zum Beispiel, aber das macht der Film nicht, der nimmt so etwas eben en passant mit ein bisschen.
Ja, und eben auch, weil der Film ja die Bahnhöfe nicht verlässt, hat man auch den Zusammenhang nicht mit der Stadt eigentlich. Also, weil ich hatte eher das Gefühl, dass der Bahnhof in Kairo ist im Vergleich zu dem, was drumherum ist, leer. Also das hat eigentlich weniger Leute im Bahnhof, als wenn du aus dem Bahnhof rauskommst. Und es ist organisierter, wie die Menschenströme funktionieren im Bahnhof drin, als wenn du auf die Straße trittst davor. Und in Zürich ist es ja dann eher das Gegenteil, nicht? Also das ist der Bahnhof die Verdichtung, aber ich glaube, in Kairo ist es eher eine Öffnung.
Und diese Unterwelt, die nimmt natürlich, also diese doch recht anonyme Unterwelt, die nimmt ja den Bahnhöfen genau das, von dem wir am Anfang gesprochen haben, nämlich die Faszination.
Das ist etwas, ich hasse das, diese Unterwelt in Zürich. Ich halte das fast nicht aus.
Na gut, es gibt sie in Bern auch.
Die kommerzielle Unterwelt, oder? Man sagt Unterwelt und denkt irgendwie Gangster und so. Nein, es ist die kommerzielle Unterwelt. Ich verlaufe mich ja dort regelmäßig.
Immer, überall. Immer. Ja, ich auch. Ich weiß nie, wo ich bin. Wenn ich dort, auch wenn ich ankomme, weiß ich nicht, in welche Richtung ist jetzt die Gessnerallee und wo ist der Silke. Absolut chancenlos. Ja.
Also von dem her wäre es natürlich fast noch gut, wenn Sie das nicht so eingebaut haben in den Film. Vielleicht tatsächlich ein Dokumentarfilm.
Da würde ich lieber einen Zombie-Film drüber sehen, ja.
Der in Zürich heißt noch, damit wir das Zürich-Bashing noch abgeschlossen haben, das Interessanteste fand ich immer den Namen Shopville.
Ja.
Schon allein 2 Fremdsprachen zusammen kombiniert und dann ist man dort unten und weiß überhaupt nicht mehr, wo links und rechts und oben und unten ist.
Und man darf nirgendwo rauchen, das kommt auch noch dazu.
Zwei Sachen möchte ich noch ansprechen, ein bisschen weg vom Film. Eben angesprochen auf Orte, die man schon besucht hat, mit Bahnhöfen, die Fernweh vermitteln. Was waren die exotischste Zugfahrt, die ihr je gemacht habt? Und was ist euch davon geblieben?
Ja, was mir sicher geblieben ist, ist eine Lesereise in der Ukraine, wo wir immer am Abend gelesen haben und dann den Nachtzug genommen haben in die nächste Stadt und am Morgen sind wir angekommen und dann am nächsten Nacht wieder den Nachtzug genommen. Also für eine Woche haben wir eigentlich immer im Zug übernachtet. Und diese Nachtzüge waren schon sehr, sehr sowjetisch. Also die waren zwar elektrisch, also die Lokomotiven, aber der Zug war beheizt mit Kohle und es wurde mit Kohle gekocht, also im Speisewagen. Und es hat wirklich so nach Steinkohle gerochen und die Abteile waren, also das war, ja, ich weiß nicht, wie alt diese Züge waren. Und sie haben wirklich 12 Stunden gebraucht für vielleicht 1000 Kilometer oder so. Also es ist unglaublich langsam und das war schon eine sehr schöne Erfahrung. Ich liebe Nachtzüge eigentlich. Mhm. Ja, also.
Ich bin mal in Korsika von Galvi nach Ajaccio gefahren. Das sind ungefähr 9 Stunden durchs ganze Land hindurch und immer gestanden. Der Zug war voll und ich stand ganz vorne und konnte dem Lokführer über die Schulter schauen. Es waren 2 in der Kabine dort.
Wie viele Stunden?
Ich glaube, das sind etwa 8 Stunden, oder ich weiß nicht. Du fährst auf ganz Korsika und zwar langsam fährst du, aber es war schnell genug, für das ein Schaf überfahren wurde zum Beispiel. Ich habe das gerade kommen sehen, ich habe das Schaf auf die Schiene rennen sehen und der Lokführer, der hat nicht gebremst, er konnte auch nicht mehr bremsen und dann macht es bumm und er ist einfach weitergefahren und die beiden haben so mit den Schultern gezuckt. Und einmal, da bin ich richtig erschrocken, da sah ich von rechts oben von einer Straße runter einen Lastwagen aufs Gleis zufahren. Es hatte keine Barriere. Mhm. Und die beiden in der Führerkabine, die sind in die Ecke rückwärts gerannt und haben dort hingeschaut und der Lastwagen hat dann gebremst. Ich hatte wirklich einen Moment, einen Schock, dachte, ist das Alltag hier? Und damals, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist in Korsika, entlang dieser Bahnlinie siehst du ständig kaputte Züge, die irgendwann mal einen Unfall gebaut haben.
Schafe oder Lastwagen. Oder explodierende Käse, wie bei Asterix und Obelix.
Nach dieser Zugfahrt, wo ich immer nur gestanden bin, ich war total frisch.
Okay.
Ich war viel frischer, als wenn ich gesessen wäre. Der Zug wackelt auch immer. Ich musste immer ein bisschen ausgleichen. Es war ein bisschen wie mitlaufen.
Also aber auch, also nur noch kurz eine ganz, also andere faszinierende Zugreise war für mich auch mit von New York nach Philadelphia, weil ich einfach gemerkt habe, das ist ein Verkehrsmittel, das kein Mensch benutzt. Das ist riesige leere Wagen mit Sitzen so breit wie ein Sofa für eine Person und es war einfach niemand auf diesem Zug und der fuhr so gemächlich irgendwie aus der Stadt raus und ich habe mich wirklich so als Exot gefühlt.
Ich habe es umgekehrte gemacht von Philadelphia nach New York, weil mir schien, mit dem Flugzeug ist das dann doch ein bisschen gar kurz. Also da fliegst du rauf und gleich wieder runter.
Ja, das sind 40 Minuten.
Ja, und dann verbringst du viel mehr Zeit als mit dem Zug. Mein Erlebnis war in Ghana, Westafrika, von Kumasi an die Küste runter. Den Zug gibt es, glaube ich, nicht mehr heutzutage, aber das Exotische dran war, an die Decke gucken und merken, aha, das kam aus dem DDR. Aus der aufgelösten DDR kamen die Züge dort an und es hatte an der Decke, haben sie noch reinmontiert, einen kleinen Ventilator aus Holz, der die warme Luft ein bisschen in der Gegend rumschaufelte. Fand ich sehr schön, ging wahnsinnig langsam. Ich glaube, im Schnitt, wenn man es berechnet hat, 30 Stundenkilometer, bis man an der Küste war. Also wir haben 8 Stunden gebraucht für 200 irgendwas Kilometer. Extrem langsam. Aber das bringt mich zum Punkt, eben das sind eigentlich das Zugsreisen dann doch am Schluss irgendwie viel persönlicher wirkt als irgendwie was mit dem Flugzeug. Auch mit der Zeit. Das hat auch mit dem Zeitbegriff was zu tun.
Ja, und man reist wirklich von Stadtzentrum zu Stadtzentrum. Und das ist ja auch, was am Fliegen so nervt, dass man dann immer noch irgendwie eine Stunde braucht, um wirklich dort zu sein, wo man hin will. Und die Städte sind ja, also oder die Neustädte jedenfalls, sind ja um den Bahnhof herum gebaut worden oder gleichzeitig entstanden sozusagen, nicht? Und die Flughäfen sind ja eigentlich Satellitenstädte oder so.
Ja, darum finde ich es schade, wenn die Züge sich immer mehr den Flugzeugen angleichen. Mhm. Also rein schon die Tickets, die du kaufst, dass du vorreservieren musst. Und früher konntest du einfach ein Ticket kaufen und an irgendeinem Tag konntest du fahren. Das kannst du jetzt noch mit Regionalzügen machen. Ich finde halt, für die Züge sollte es eine Höchstgeschwindigkeit geben und die sollte nicht mehr als 170 sein.
200 wäre wär zu viel. Ein kleines Loblied auf Bahnhöfe und auf Züge haben wir jetzt gerade gemacht und auf diesen Film Mahatta, diesen Filmessay, nicht Dokumentarfilm, sondern Filmessay, wie Balz gemeint hat. Zum Schluss etwas, wo wir uns vorher drüber unterhalten haben. Ich glaube, zu einem Loblied über die Bahnhöfe gehört auch unweigerlich Mani Mata.
Ja, das ist sozusagen der emotionale Ausgangspunkt.
Das war der Grund, warum ich zugesagt habe bei diesem Gespräch. Das Lied.
Das Lied von der Bahnhöfe.
Das Lied von der Bahnhöfe, das hat schon, das ist unglaublich präzise, was da eingefangen wird mit wenig Worten. Also das ist eine Stimmung, der, also für mich liegt dieser Bahnhof irgendwo im Kanton Aargau, ich weiß auch nicht genau warum, aber und es ist so, es ist einfach ein Bild von etwas sehr Schweizerischem, das aber eben global auch Gültigkeit hat, nicht?
Aber dass es nicht mehr gibt, den Bahnhofvorstand, den findest du nicht mehr.
Ja, ja, genau. Diese Bahnhöfe sind jetzt einfach leer, nicht? Da ist niemand mehr an diesen Bahnhöfen eben, leider. Ja. Aber vielleicht noch eine Zugreise, die ich unbedingt mal machen möchte. Mhm. Es gibt jetzt einen Zug, der fährt von Durban in Südafrika bis an die Victoriafälle. Und das ist eine zweiwöchige Zugsreise, aber es ist leider eben so ein Luxuszug, den man sich nicht leisten kann. Aber das ist so eine Reise, die ich unbedingt mal mache. Ich würde gerne mal mit dem Zug durch Afrika, also durch das südliche Afrika fahren. Ja. Ich hoffe, dass das mal wieder investiert wird ins Zugnetz. Ja.
Ein Filmessay, in Klammer Dokumentarfilm, Mahatta, über Bahnhöfe, der Vergleich zwischen Kairo und Zürich. Über den haben wir gesprochen heute im Kulturstammtisch. Zu Gast heute Balz Nill, Musiker und Autor, und Raphael Urweider, Lyriker und Theaterautor. Mein Name ist Erik Fackung.